Wow, ein Jahr ist es jetzt her. Vor einem Jahr hat sich diese verrückte Krise so langsam hochgeschaukelt. Und in diesem Jahr hat sich unser aller Leben verändert. Auch seins. Er ist das deutsche Gesicht der Krise. Professor Christian Drosten, Chefvirologe der Charité und der Kanzlerin. Der Mann für Lockdowns und Schulschließungen. Irgendwie verbinden wir doch alle Corona mit Christian. Auch mein Gast. Meine Pandemie mit Professor Drosten heißt sein neues Buch. Und Drosten ist da der rote Faden bei dem Versuch, alle verwirrenden Details dieses Jahres zu einem Bild zu formen. Ich finde, das ist ihm gut gelungen. Und deshalb reden wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Walter van Rossum.
Guten Tag, liebe Milena. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in Köln und Paris Romanistik, Philosophie und Geschichte studiert und über Jean-Paul Sartre promoviert. Seit 1981 arbeiten Sie als freier Autor für WDR, Deutschlandfunk, Die Zeit, Merkur, FAZ, Frankfurter Rundschau, Freitag und Rubicon. Sie sind auch bekannt als Investigativjournalist und als Medienkritiker und haben schon Bücher über die Tagesschau und Polit-Talkshows geschrieben und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Nun also Ihr neuestes Buch, das heute erscheint, Meine Pandemie mit Professor Drosten, vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen. So, dröseln wir das doch mal auf. Professor Drosten ist ja ein Pandemie-Veteran. SARS, Schweinegrippe, MERS, immer war Drosten dabei. Welche Rolle hat er da gespielt?
Er hat sich mit Geschick auch in den Vordergrund gerückt, wie man heute ganz gut zeigen kann, auch jetzt bei der letzten Pandemie. Er ist immer hervorgetreten als sozusagen der große Corona-Spezialist, der zugleich den PCR-Test dazu liefert. Und die meisten Pandemien des 20. Jahrhunderts waren bei näherer Betrachtung gar keine Pandemie, sondern kleine virologische Events, die zum Beispiel bei SARS-1, also 2002, 2003, gab es 8000 nachgewiesene Fälle und tatsächlich auch 700 Tote. Aber dann verschwand das Tier schon wieder sofort. Und Drosten, alle diese Pandemien haben sozusagen auch charakterisiert durch den PCR-Test. Das heißt, die Leute sind nicht krank und sagen, ich muss zum Arzt, ich habe Fieber oder sonst was, sondern sie werden durch den PCR-Test gefunden und dann findet man immer diese berühmten asymptomatischen und zwar in hoher, hoher Anzahl, also 80%, dadurch werden die Zahlen immer wahnsinnig aufgeblasen. So wie wir jetzt 5 Millionen angeblich infiziert, also Nachgewiesene haben. Davon sind aber 80% haben nie das Geringste gemerkt oder höchstens ein Schnüpfchen verspürt. Das ist charakteristisch für die Pandemien und jedes Mal war Drosten pünktlich zur Stelle mit seinem PCR-Test und bei dem ersten SARS hat er auch das Virus sequenziert, das Genom sequenziert.
Und er war ja auch nicht alleine. Welche Akteure, die wir jetzt aus 2020 kennen, waren auch schon bei den anderen Pandemien dabei?
Das ist natürlich sein Busenfreund, wie heißt der, Landert Olaf, der in Berlin eine Biofabrik hat oder eine Bioherstellungsding und er immer sozusagen gleich diese PCR-Kits vermarktet. Wie die geschäftliche Beziehung genau ist, weiß ich nicht, aber dass Drosten immer der Erste war, der sagen konnte, oh, ich habe den PCR-Test, das lag auch an diesem Olaf Landert, Entschuldigung, ich habe das, nee, ist schon wieder falsch.
Olfert, irgendwas Olfert?
Oh ja, genau. Olfert, Entschuldigung.
Ja, ja, ich habe es aber auch nicht mehr ganz genau im Kopf.
Ja, ja.
Aber da gab es ja noch andere. Was ist mit Neil Ferguson vom Imperial College in London? Der war doch auch schon noch häufiger dabei.
Neil Ferguson ist ein Phänomen. Das ist ein Biomathematiker, der sehr gerne Modellrechnung macht, wenn irgendwie was Epidemiologisches oder Pandemisches im Raume steht und der mit einer Grandezza sich verhaut, dass man nur noch so noch staunen kann, also unter 150, 180 Millionen Toten macht der es eigentlich nicht. Und er macht immer zu viel, also viel, viel, viel zu viel, um den Faktor 100 oder so weiter. Er hat ja auch früh sich jetzt bei SARS-2 sich gemeldet und hat schon Modellrechnung gemacht. Und mein lieber Mann, da steht uns noch viel bevor. Und dummerweise, also nicht nur er, sondern sein Institut in enger Beziehung nicht nur mit China, sondern auch mit Bill und Melinda Gates. Allein im letzten Jahr hat er von Bill und Melinda 250 Millionen ungefähr bekommen zur Unterstützung seiner Forschung. Es ist eigentlich sozusagen immer dasselbe Arrangement. Sie dürfen eines nicht vergessen, Medien. Medien sind seuchengeil in einem Maß, wir haben das immer vergessen, aber ich habe das nochmal recherchiert, also auch 2003 bei diesem ersten SARS, ich habe ja schon gesagt, der Umfang dieser Epidemie war nun relativ harmlos. In Europa starb, glaube ich, ein einziger Franzose, in Deutschland niemand. Aber die Medien haben sich überschlagen und natürlich alle mit denselben Warnungen. Das hat sich wiederholt bei MERS und bei Vogelgrippe, Schweinegrippe und was wir sonst noch alles hatten.
Und natürlich auch dieses Jahr, aber die Medien kommen, dazu kommen wir später, da habe ich einen ganzen Blog-Anfragen. Jetzt kommen wir mal nochmal zu Drosten. Sie haben ja alle Daten zusammengetragen, wann was passiert ist. Gehen wir mal zum 21. Januar 2020. Da hat Drosten verkündet, er habe einen Test gegen das neue Virus entwickelt. Das war schon sehr früh, oder?
Das war relativ früh. Der hat angefangen, nach eigenen Aussagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Also nach dem, was wir wissen, wurde die Kunde von diesem neuen Virus frühestens am 30. Dezember bekannt. Drosten hat aber viele Beziehungen und es gibt ein ganzes Arsenal von solchen Wärtern und Virenbeobachtern, Erregerbeobachtern auf der Welt, die sich dauernd untereinander informieren. Und er hat sich gleich, ohne dass man noch wusste, dass es ein Coronavirus ist, hat er angefangen, schon an dem PCR-Test zu basteln. Und erst am 13. Januar wurde die Sequenz überhaupt veröffentlicht, dieses Virus. An demselben Tag hat Drosten und sein Team das vorläufige Protokoll an die WHO geschickt. Und am 21. Januar wurde es dann in Eurosurveillance veröffentlicht. Und dazu muss man natürlich sagen, dass in Eurosurveillance oder bei Eurosurveillance, das ist ein Online-Organ, medizinisches Online-Organ, was für virologische Fragen oder infektiologische Fragen, epidemiologische Fragen. Und normalerweise wird so ein Aufsatz peer-reviewed, wie man das nennt, also überprüft von kritischen Kollegen. Und so ein Prozess dauert in der Regel mindestens 3 Wochen. Also es gibt kein Beispiel, dass es weniger als 3 Wochen gedauert hätte. In diesem Fall waren es ein Tag. Das könnte man damit erklären, dass Drosten im Vorstand von Eurosurveillance ist, also eigentlich das ganze Peer-Review-Verfahren übersprungen hat, weil er, und damit war er an der Spitze, war wieder mal der Erste. Und wie ich finde, mit nicht ganz lauteren Mitteln. Und mittlerweile hat man sein PCR-Protokoll, das erste und was dann auch maßgeblich wurde für die Welt und die Weltgesundheitsorganisation, molekularbiologisch mal untersucht und festgestellt, dass das ein hochproblematisches Ding ist, also rein technisch gesehen. Es stimmt einfach vieles nicht. Und das ist doch schon ganz erstaunlich. Also Drosten hat sich sozusagen selbst ins Bild gebracht, ganz frühzeitig.
Ja, und genauso schnell, wie er das entwickelt hat, wie es quasi peer-reviewed wurde, hat es ja auch die WHO durchgewunken. Also diesen Test,
WHO quasi hat es am selben Tag.
Ja, ich meine, gab es sowas vorher schon?
Nein. Also mit dieser Geschwindigkeit, in der das alles durchgepeitscht wurde. Und was hatte Drosten zur Verfügung? Er hatte nur ein paar Gerüchte, über, dass es ein Coronavirus ist. Er hatte alte SARS-Proben und er hat nie das isolierte Virus selbst gesehen oder hat es auch nie selbst versucht zu isolieren, sondern hat die Daten übernommen von seinen chinesischen Kollegen. Und daraus hat er das Ding gebastelt. Er hat das selbst auch so ganz lausbubenartig beschrieben, was man da gemacht hat. Und dann, es klingt alles so ein bisschen nach Hinterhof und selbst zusammengekocht. Und ja, das war das Ding. Also mit hohem Ehrgeiz sich da reingeschmissen. Ja, und sich den Namen als den großen Pandemieerklärer erworben.
Aber was ich mich frage, im Januar waren doch alle überzeugt, also vor allem hier in Europa, dass Corona auf keinen Fall irgendwas Großes ist. Ja, davon, darüber gibt's, das hat sich auch jeder aus dem Fenster gehängt damit. Aber warum hat er dann diesen Test entwickelt zu diesem Zeitpunkt?
Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, weil er schreibt auch in dieser Erstveröffentlichung, dieser Test ist ganz wichtig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, dass man frühzeitig testen kann, wer betroffen ist. Wie konnte dieser Mann wissen, während auch die meisten Kollegen gesagt haben, da ist was in China, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass uns das tangieren wird. Wie konnte er wissen, dass das diese Ausmaße annehmen würde? Und damals waren, also am 21. Januar, ich glaube 200 Fälle bekannt in China und in Hongkong, glaube ich, und 2 Tote insgesamt. Es war also alles andere als die Alarmnummer schlechthin. Aber an dem Tag sind auch alle Medien, in Deutschland zumindest, aber auch weltweit, voll auf Sendung gegangen und haben vor dieser großen Katastrophe gewarnt, die jetzt kommt, während es so gut wie keinen Fachmann gibt oder gab, der gesagt hätte, dass wir müssen uns warm anziehen. Also das
ist schon eine spannende Frage. Ja,
ja, das ist schon alles sehr, sehr verwunderlich. Ja.
Dr. Wodak hat ja hier im März gesagt, dieser Test ist nicht validiert. Der ist also nicht richtig geprüft. Dafür ist er ziemlich angefeindet worden. Was ist Ihr Kenntnisstand heute, was die Validierung dieses Tests angeht?
Die hat es nie gegeben, also die molekularbiologische, dass man einfach auseinander nimmt, wie ist das Ding gebaut, ist das richtig, wie kann das funktionieren? Und das Zweite ist die Validierung. Es hat eine Validierung gegeben, oder was man so nennen könnte, die hat das RKI veranlasst und die Instant, das ist eine Firma, die sowas macht, die haben also verschiedene Testkits geprüft und die Labore, also die Qualität der Laborarbeit mit den Testkits und sind zu einem eigentlich sehr guten Ergebnis gekommen. Die Sache, also das war aber nicht die molekularbiologische Untersuchung des Tests, sondern nur wie das in der Praxis, also in den Laboren und wie auf die einzelnen Testkits, was die leisten können. Diese Validierung hat es gegeben, nur muss man sagen, erstmal hat daran Drosten wieder selbst mitgearbeitet. Instant dankt herzlich für Drosten für die Zusammenarbeit. Und zweitens ist es eine Validierung mit Ansage gewesen. Das heißt, die Labore wussten, was da kommt vom RKI beziehungsweise von Drosten an Proben oder Testfragen und haben das sicherlich außerhalb der Routine abgearbeitet. Deshalb gab es in Deutschland speziell und die Labore konnten ein Zertifikat erwerben mit dem, wenn sie diese Prüfung da bestehen. Und dann kam hinterher raus, dass es etwa 1,4% Falschpositive gibt. Das wäre ein absoluter Spitzenwert, der, wie ich finde, total unglaubhaft ist. Obwohl er eigentlich immer noch hoch ist, bei 1 Million Tests hätten sie 14.000 Falschpositive mit allen Folgen, die das haben kann. Aber ja.
Verdient Drosten an diesem Test? Wissen Sie da was?
Das sind nur Gerüchte. Also ich glaube, das symbolische Kapital reicht. Das wird irgendwann sich auch in bare Münze umwandeln. Aber ich kann ihm nichts Illegales nachweisen oder Verbotenes. Ist ja.
Also mehr alles so ein bisschen Geschmäckle, das haben wir ja schon gehört.
Ja, aber gut, das ist in der Medizinbranche auch üblich. Okay. Sie müssen einfach denken, dass ein Medizinprofessor an einer deutschen Hochschule heute 550.000 Euro an Kosten einspielt durch seine Beziehungen zur Industrie und
Drittmittelfinanzierung.
Drittmittelfinanzierung, Dankeschön. Und das ist eine ganze Menge. Und wenn man ein guter Drittmittelbeschaffer ist, hat man natürlich besondere Konditionen. Und Drosten hat da eigentlich von Anfang an besondere Konditionen. Seine Promotion geschah mal ganz kurz und ist, glaube ich, rechtlich nicht haltbar. Also das Verfahren ist nicht haltbar. Er ist ohne Habilitation Chef der Virologie in Bonn geworden, in sehr jungen Jahren.
Hat er inzwischen habilitiert?
Nein, Professur ist ja auch eine Ernennungssache. Also okay. Man könnte auch Sie, liebe Milena, jetzt zur Professorin ernennen, aber Sie haben ein Habilitationsverfahren durchlaufen. Das ist eine eigene Sache. Und also er hatte immer diese Sonderwege. Und man kann sich, glaube ich, dadurch erklären, dass er ein super Drittmittelbeschaffer war. Schon damals, 2002, 2003.
Sie haben gerade seine Promotion erwähnt. Was ist denn da der neueste Stand?
Der neueste Stand ist wirklich sehr neu. Diese Promotion war 17 Jahre lang nicht auffindbar, obwohl sie, man muss, wenn man eine Promotion macht, muss man verschiedene Pflichtexemplare hinterlegen in verschiedenen Hochschulbibliotheken und die müssen also veröffentlicht werden. Und die war nie, die war immer ausgeliehen, die war immer weg. Und dann hat sich die Uni Frankfurt, wo sie immer angezeigt war, aber eben immer als ausgeliehen, irgendwas von einem Wasserschaden gemurmelt, da wäre sie verschwunden. Dann ist, glaube ich, im August dieses letzten Jahres tauchte ein Papier auf, das waren eigentlich so drei zusammengeheftete Aufsätze aus den Jahren damals. Und erstmal geht das nicht bei einer Promotion. Zweitens waren an diesen Aufsätzen, wie das da in der Branche üblich ist, mindestens jeweils 10 andere Autoren beteiligt. Und das ist bei Promotionen eigentlich nicht erlaubt. Aber sie war verschwunden. Es ist anzunehmen, dass es sie bis August dieses Jahres eigentlich gar nicht gegeben hat. Und mit dem Wasserschaden ist auch nicht so ganz zutreffend.
Drosten hat ja auch ziemlich schnell seinen Podcast beim NDR gestartet. Wie ist das zustande gekommen? Der Podcast ist ja eigentlich auch vor der Pandemie gestartet.
Ja, das kann man so sagen. Aber ich glaube, wenn ich das richtig weiß, dass der nicht Drosten auf den NDR zugegangen ist, sondern umgekehrt. Die haben einfach gesehen, dass der Mann so ein bestimmtes Auftrittsformat hat und eine bestimmte Koryphäen berühmt hat und sich selbst gerne reden hört und dass er eben immer schon verstanden hat, also Pandemien groß anzusagen und vorherzusagen, auch wenn das meistens falsch war. Aber die sind am 26. Februar auf Sendung gegangen. Ich glaube, da gab es in Europa also irgendwie 100 bestätigte Fälle und noch keinen oder einen Toten vielleicht. Das ist das Gegenteil von dem, was man. Das war eine tägliche Sendung anfangs, also werktägliche Sendung, wo der eine halbe Stunde seine Expertenjuwelen zum Besten gegeben hat. Und später wurde es dann das Format etwas verändert. Aber das hatte gleich viel Zuspruch und es ist eine derartige Absurdität, zu diesem Zeitpunkt mit einer täglichen Meldung, zu den Wasserstandsmeldungen der Corona-Pandemie, die überhaupt nicht da war, einzurichten mit hohem Aufwand. Und man muss ehrlich sagen, am Anfang wiegelt Drosten auch eher ab. Das dauert eine ganze Weile, bis der sich zum Fundamentalisten des Pandemonischen da macht.
Ja, ist das einfach, wann ist denn das gekommen? Das ist ja, das, der hat sich ja von so nach so, also der ist ja im Grunde.
Das ist aber typisch für Drosten. Er hat eigentlich immer alles gesagt. Insofern hat er sich nie geirrt. Er hat gesagt, es ist alles nicht so schlimm. Zu dem Zeitpunkt sagte er, das ist für die meisten Menschen eine Erkältung. Da könnten zwar am Ende 280.000 Tote bei rumkommen, aber die würden nicht mal auffallen. Er sagt dasselbe wie Wodak, weil die Sterblichkeit, nein, das Durchschnittsalter der Gestorbenen oder Verstorbenen ziemlich genau der Mortalitätsrate in Deutschland entspricht, also dem Alter, in dem Leute in Deutschland sterben. Man hätte es statistisch wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Das hat er früh gesagt und er hat noch am 20. März gesagt, also ganz kurz vor dem Lockdown und er auch schon Kenntnis davon hatte, dass es den geben würde. Die Daten geben das nicht her. Also, das ist schon ganz verblüffend. Aber er hat sich dann danach komplett auf Augenhöhe mit den politischen Wünschen und so weiter begeben. Ja.
Glauben Sie, der ist von der Politik beeinflusst oder wird vielleicht sogar benutzt?
Schwer zu sagen. Ich finde diese Coronavirus-Updates, die der NDR dann gemacht hat und sogar noch auch alle transkribiert hat, sagenhafte Dokumente der Ratlosigkeit. Also er plappert da vor sich hin mit irgendwas und er ist der weltweit führende, angeblich der weltweit führende Experte. Er sagt dies und er sagt das. Er sagt am Anfang angenehmerweise, wir bauen noch das Schiff, während wir schon lossegeln. Also das ist alles ja vorläufig, was wir hier wissen, was wir sagen. Das wiederholt er auch oft. Das stört aber die Moderatorin nicht. Die sind weiter auf Alarmismus getrimmt. Und ja, und er kippt um in dem Moment, wo das sozusagen alles auf Pandemie, alles auf Pandemiekrawall getrimmt ist. Und dann ist ja auch bald der Fundamentalist der ganzen Geschichte.
Dieser Podcast hat ja auch den Grimme-Preis bekommen. Wie beurteilen Sie denn die journalistische Leistung so als Kollege?
Bei dem Podcast?
Ja.
Katastrophal. Es ist einfach ein immer nur rausholen, was gibt's jetzt an Neuigkeiten, was könnte man dagegen machen, reichen die Maßnahmen? Es ist keine einzige kritische Frage, es ist immer nur auf dem Alarmismus-Knopf. Und man hätte auch Drosten ja auch noch zu anderen Statements bringen können, wenn man da ein bisschen mehr Erfahrung hätte. Diese angeblichen Wissenschaftsjournalistinnen haben mit Wissenschaftsjournalismus überhaupt nichts zu tun, also von ihrer Ausbildung her und von ihrer bisherigen Tätigkeit. Aber insgesamt hat die Branche der Wissenschaftsjournalisten eigentlich ihr dokumentiert, was für Idioten das sind. Also es ist schon wahnsinnig. Die müssten, wie viele Beteiligte, müssen wissen, dass da einiges nicht stimmt oder das meiste nicht stimmt. Und wie man das, also die schalten ganz früh um von Journalismus auf Missionarstätigkeit und wir werden zum medialen Arm einer Pandemiebekämpfung. Aber so geht das einfach nicht.
Was ich ganz spannend fand, in Ihrem Buch schreiben Sie im Kapitel Big Picture, also das große Bild, über eine ganze Armada von Infektionswächterportalen wie HealthMap und ProMed, die zur Stelle sind, wenn sich irgendwo ein Virus ankündigt. Welche Prozesse laufen da ab?
Das ist wahnsinnig. Also es gibt noch viel mehr als die, ich da erwähne. Es sind auch noch mehr als die beiden, die Sie jetzt erwähnt haben. Die sind weltweit aufgestellt, also und überwachen das Virusgeschehen und haben alle möglichen Mittel des sozusagen auch Abhörens von Blauschens, von Internetchats und von irgendwelchen Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass irgendwo etwas passiert. Das kann ich nicht beurteilen, ob das irgendwo sinnvoll sein könnte, aber es hat was Gespenstisches, weil es eben sozusagen weltweit in wenigen Stunden Meldungen einschlagen. So war das ja auch mit Wuhan. Da ist was Komisches. Da sind 27 Fälle von einer mysteriösen Lungenentzündung aufgetaucht. Und dass das bestimmte Kreise alarmiert, kann man sich auch vorstellen, weil in Wuhan ist eines dieser Hochsicherheits-Biolabore, wo man schon lange an Coronaviren forscht, ob zu welchen Zwecken, als Medikament oder als Biowaffengeschichten, das weiß man nicht. Es gibt überall auf der Welt solche Sachen. Und deshalb glaube ich auch diese irre aufgeregte Reaktion auf 27 Fälle von mysteriöser Lungenentzündung in Wuhan. Und Drosten ist sehr früh verkabelt mit den Leuten, mit den chinesischen Kollegen.
Wer finanziert diese Infektionswächter?
Das sind zum Teil öffentliche, aber es sind in der Regel diese Public-Private-Partnership-Konstruktionen, also staatliche Institutionen und private Institutionen oder ja und
was für private Institutionen?
Da gibt es immer sehr viele, eine Gruppe von Menschen, die ich vorher ehrlich gesagt nicht kannte, die man mal unter dem Rubrum Philanthropen setzen sollte oder die setzen sich selbst darunter, also Menschenfreunde. Das sind unendlich reiche Menschen, die, das können wir uns gar nicht vorstellen, also Bill Gates und seine Gattin sind die bekanntesten, aber da gibt es noch Michael Bloomberg und es gibt alle möglichen Verbände, die kennt kein Mensch, die haben aber wahnsinnig viele Milliarden. Und wenn man da mal nachguckt, stellt man fest, dass die Milliarden in den letzten 20 Jahren pausenlos in das öffentliche Gesundheitssystem geflossen sind. Also mittlerweile ist die WHO sozusagen von Bill Gates gekapert, der sicherlich da mehr hat als ein Mitbestimmungsrecht. Und
also er finanziert die WHO, sagen wir mal, mit sehr, sehr viel, nicht, er finanziert sie nicht alleine, aber nicht er ist der größte private Spender für die WHO, die ja immer ziemlich klamm ist, weil die Mitgliedstaaten eigentlich nicht so viel zahlen. Ne? Also das reicht im Grunde für die Büros, hat mir mal der Thomas Gebauer von
Medico
International gesagt. Ja. Also insgesamt sieht es aber so aus, als wären diese globalen Gesundheitsexperten sehr gut auf eine Pandemie vorbereitet gewesen.
Also sozusagen, ihr beobachten, wo was passiert, aber was beobachten Sie und was kommunizieren Sie? Das ist ja immer das große Problem. Also es hat Ausbrüche von Ebola zwischen 18 und 2020 gegeben. Das waren mehr Fälle als MERS 2014, glaube ich. Aber von diesen Ausbrüchen hat keiner mehr gesprochen. Also die liefen unter ferner Liefen, während MERS also auch wieder zum super Medienthema wurde. Das ist immer sehr problematisch. Und also worauf reagieren die? Die reagieren auf alle Geschehen und man kann die auch angucken, kann das sehen. Da wird auch das angebliche Giftattentat auf Herrn Nawalny genau verzeichnet mit allen Orten und mit kleinen Bemerkungen. Es hat was von einem globalen Abhörsystem und die sozusagen die medizinische Vernunft dabei kann ich nicht genau beurteilen, aber der Verdacht, dass es auch um ein Biowaffenüberwachungssystem geht, steht auf jeden Fall im Raume. Mhm. Aber diese Überwachungssysteme haben die sind nur zum Teil das, was Bill Gates und andere gemacht haben. Die haben noch in andere Geschichten investiert. Also.
Nach Ihren Recherchen, wer sind jetzt die Big Player in Sachen Pandemievorbereitung, die Big Picture Produzenten? Sind das diese Philanthropen, von denen Sie geredet haben?
Nicht die Philanthropen selbst, sondern die veranlassen das, die geben Geld für solche Unternehmungen, die das machen. Das sind Leute, die sozusagen einen großen Blick auf die Welt werfen, wie wir es in der Regel nicht tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen und bin ein bisschen fassungslos über mich, ich habe diese Sachen auch alle nicht gekannt. Also und das sind Leute, die groß denken, um es mal freundlich zu sagen. Also die sehen Weltzusammenhänge und sehen auch, und jetzt meine ich speziell das Weltwirtschaftsforum, die globalen Instabilitäten, sehen eine Welt, die sehr wackelig ist. Und da gibt es Beschreibungen, die kann man überall nachlesen. Da würden Sie wahrscheinlich und ich zum Teil zustimmen. Ja, wir haben Riesenprobleme. Das Finanzsysteme, Migration, Klima, Währungssysteme, Verschuldungskrisen, wachsende Ungleichheit. Alles sind Punkte, die das Weltwirtschaftsforum minutiös, kühl, analytisch aufzeigt und vernetzt und eigentlich auch klar macht, dass wenn eines dieser Krisengebiete richtig in Flammen aufgeht, dann ist die ganze Welt in Gefahr. Also sie haben einen Blick dafür, dass alles mit allem zusammenhängt, aber es keine Instanz gibt, die eine Exekutive, eine globale Exekutive, wie es die UN mal sein wollte. Und mittlerweile hat das Weltwirtschaftsforum die UN eigentlich auch schon fast aufgekauft oder ist da maßgeblich daran beteiligt. Und die haben verschiedene Agenturen, die immer wieder klar machen, wir sind nicht auf große Pandemien vorbereitet. Und Bill Gates versteigt sich irgendwann mal zu der Äußerung, Klimawandel, ja, da wissen wir, wie wir damit umgehen können. Atomkriege kennen wir eigentlich auch. Aber das die ganz, ganz große Problem sind die Pandemien, die da kommen werden. Und die müssen wir wie im Krieg reagieren. Und was sie eigentlich immer durchspielen, ist, wie unvorbereitet die Welt auf einen solchen Ausbruch wäre. Das Problem ist nur, dass sich in diesem Fall, also der jetzigen Pandemie, ja eigentlich das Gegenteil zeigt. Man zieht ja weltweit am gleichen Strang, folgt denselben Anweisungen, denselben Modellen. Insofern stimmte diese Diagnose nicht. Aber man hat jahrelang Szenarien durchgespielt, die fast wie Drehbücher für die Realität unserer Tage wirken.
Da gab es ja auch einige Zusammentreffen und wo diese Sachen simuliert wurden. Sie schreiben, globale Führung im Ausnahmezustand sei ein Ziel. Das muss in irgendeinem Papier gestanden haben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also das ist das, was Sie meinen, dass eine globale Führung dann im Endeffekt auch über die Welt entscheidet.
Ja, also eine Weltherrschaft, um so Global Governance sagt man heute, die eine exekutive Rechte hat über den Rest der Welt. Also wenn wir ein weltweites Problem wie zum Beispiel Klimawandel bekämpfen, dann können wir nicht dulden, dass irgendjemand weiter Müll verbrennt oder ähnliche Sachen macht. Diese Handlungsebene muss die Rechte haben, diesen Ausreißer oder Ausbrecher an die Kandare zu nehmen. Und also eine sehr starke Exekutive, die von der Verfassung her sehr nah an allem totalitären, allen Vorstellungen von totalitären nahe ist, die wir so haben. Also man kommt immer ins Schwanken. Einerseits stimmt es ja, wir bräuchten eine funktionierende UN, wir bräuchten jemand, der sich diese Zwischensachen stellt. Und das Weltwirtschaftsforum ist eben, wie ich finde, der global mächtigste Verband, den es gibt, funktionierende Verband. Das ist der Zusammenschluss der 1000 mächtigsten Konzerne. Wenn Sie sich die Mitglieder angucken, Sie werden kein Großunternehmen finden, was da nicht Mitglied ist. Und wie ich glaube, um die Pointe vorwegzunehmen, ist, man könnte sagen, also das Weltwirtschaftsforum, was Paul Schreier mal das Politbüro des Kapitalismus genannt hat, will den Wildwuchs des Kapitalismus bremsen, will das sozusagen lenken, kontrollieren. Es geht nicht um vordergründig mehr Profit, dass da einer noch mehr Macht hat und noch mehr Monopole, sondern auch, das sind die reichsten Leute der Welt eh schon. Und man könnte sagen, die haben Verständnis dafür, dass sie auch sehr schnell wieder arm sein können, wenn die Welt zusammenbricht. Mhm. Und sozusagen diese eine Art Ordnungsunternehmen, was allerdings zu unvorstellbaren Konsequenzen führt.
Mhm. Aber so eine Exekutive, so eine globale Exekutive hätte dann nur eine Rechtfertigung, wenn der Ausnahmezustand andauert.
Ja, um ihn zu bewältigen. Also in den Szenarien geht es ja um Pandemien, wo unvorstellbar viele Menschen sterben. Das wird uns ja auch immer suggeriert, das wäre alles der helle Wahnsinn. Das stimmt aber nicht. Aber im Falle solcher Fälle da sein, also wirken zu können, muss es diese Institution schon geben. Also sie muss, jeder muss wissen, dann gibt es diese Exekutive, die wird die Sache richten, die muss die Sachen richten, weil Einzelstaaten das nicht richten können.
Also kann man sagen, wir sollen zu unserem Besten entrechtet werden?
Ja. Ja, muss ich das, das hängt natürlich dann auch mit hochverschärfter Polizeiarbeit zusammen, mit digitaler Überwachung, was auch eines der Lieblingsbeschäftigungen der Philanthropen ist, dass man also digitale Identität, digitales Geld, und steht auch der Verdacht im Raum, dass die Leidenschaft fürs Impfen von Bill und Melinda Gates vor allen Dingen einer weltweiten Identifizierung dient. Das heißt, dass wir in der dritten Welt alle Leute, die keine Papiere haben, jetzt qua Impfung identifizieren können und dass die eine digitale Identität bekommen.
Schon ein bisschen gespenstisch.
Es ist sehr gespenstisch, ja. Und das, ich muss sagen, ich habe vorher von diesem Zusammenhängen, da hätte ich nur die Achsel gezuckt und dann klingt das ein bisschen doll. Aber wenn man sich da reinkniet, und das ist noch viel mehr, als ich in dem Buch jetzt zeigen kann, dann wäre das Buch 800 Seiten dick. Wie weit die verzahnt sind, wie lange sie seit 20 Jahren an solchen Modellen arbeiten und ja, also ihrerseits darauf vorbereitet sind.
Wow. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Medien. Sie beschäftigen sich ja ausführlich mit der Rolle der Medien in dieser Krise. Welche Rolle haben die denn zu Beginn gespielt?
Ja, diese völlig wahnsinnige, dass man zu einem Zeitpunkt auf Sendung geht und zwar jeden Tag und als Aufmacher und immer alarmistisch, während es in China noch, also Karin Mioska macht am 21. Januar die Tagesthemen auf mit einem erschütternden Bericht über die große Pandemie, die jetzt seit 3 Wochen rasend schnell sich ausbreitet. Zu diesem Zeitpunkt sind 200 Leute laborbestätigt vorhanden und 2 Leute sind, ich weiß nicht wie viele, aber 5 Leute in China sind gestorben. Das ist das Gegenteil von einem rasenden Infektionsgeschehen. Das ist eine lokale virale Entrüstung. Mehr ist das nicht. Und so geht es weiter.
Ja, Entschuldigung.
pausenlos weiter, also bis in Europa überhaupt der erste infiziert ist, sind die jeden Tag auf seine, sie haben dieser Pandemie einen roten Teppich ausgerollt und eine Stimmung vorbereitet, wo dann nur noch, sagen, ein paar Fälle wirklich bekannt werden oder angebliche Fälle, das ist ja auch immer noch strittig, um diese Katastrophenstimmung auszulösen.
Haben die Medien die Politik vor sich hergetrieben?
Das ist, habe ich lange gedacht. Also das sieht man einfach auch, wenn man die alten, die sogenannten Pandemien des 21. Jahrhunderts beobachtet. Medien waren immer auf eine Weise dabei und haben um sich geschossen und wahnsinnige Prognosen von sich gegeben, also Alarmismus noch und noch verbreitet. Es ist ja auch ein schöner Aufreger für so Medienthemen. Also das, gut, damit können Sie jetzt Schlagzeilen machen. Es gibt einen Punkt, warum gehen die so früh auf Sendung? Und meiner Meinung nach gibt es einen Zusammenhang damit, dass das Weltwirtschaftsforum am 17. Januar, also 4 Tage, bevor man sich in Davos mal wieder vereinte, eine Pressemitteilung rausgegeben haben, nämlich über eine dieser Pandemieübungen, Event 201, was in New York im Oktober zuvor stattgefunden hatte, im Hotel The Pier, ist alles sehr nobel, wo man auch per Internet alle Welt zugucken durfte und eingeladen war, dazu zu schauen. Und da haben sie wieder eine Corona-Katastrophe durchgespielt und alle die Fragen vorgelegt, die wir heute haben, wie viel können wir den Bürgern zumuten, wie weit dürfen wir den Leuten, die andere Meinung haben, müssen wir denen den Mund verbieten, was können wir tun? Sie haben diese Meldung rausgegeben, dass wir also überhaupt nicht vorbereitet sind auf eine Pandemie, dass es eine Katastrophe würde, wenn was käme, ohne Bezug zu nehmen zu der gerade sich am Horizont andeutenden Pandemie. Und ich glaube, das ist das, was Medien weltweit total in Aufregung versetzt hat. Denn seit diesem Zeitpunkt sind die auf Sendung und lauern auf das Virus, das es endlich um die Ecke biegt.
Ein Mittel, auch ein mediales Mittel, um Kritiker der Maßnahmen zu diffamieren, sind ja die sogenannten Faktenchecker, Finder, Füchse.
Oh Gott.
Ja, was haben Ihre Recherchen zu diesen, wie Sie sich selber nennen, unabhängigen Wahrheitsfindern ergeben?
Dass man eigentlich nur 14 Tage warten muss, dann hat sich das erledigt mit ihren Faktencheckereien. Dann kann man weiter, dann hat die Realität sich schon mit Unwahrheit gestraft. Es gibt ein Grundproblem, dass man Journalismus auf Wahrheit und Fakten reduziert ist. Eine Berufsverkennung sondergleichen, eine Manifestation, dass Journalisten einfach nicht mehr wissen, was Journalismus ist. Journalismus ist immer nur ein Versuch von Wahrheit, ein Vorschlag von Wahrheit. Ich kann nicht im Tumult stehen und sagen, ich übersehe das, wie ein Architekt einen Grundriss durchschaut oder sieht von oben. Und diese Verkürzung auf Zahlen, jeder weiß, dass man Zahlen einordnen muss, dass man die in Relation setzen muss. Also wenn wir jetzt 30.000 Infizierte am Tag haben, angeblich in Relation zu den Zahlen vom Frühjahr, ist das sehr viel weniger, weil wir jetzt 1,5 Millionen Tests haben in der Woche. Und im Frühjahr hatten wir erst 30.000, dann 100.000. Also um den Faktor 15 mal mehr getestet. Und eigentlich müsste man heute, wenn es den Zahlen vom Frühjahr entsprechen sollte, 60.000 bis 90.000 pro Tag finden. Wobei alle diese Zahlen auch wieder völlig uninteressant sind, weil die Dunkelziffer bekanntermaßen sehr groß ist, auch wenn man sie das Ausmaß immer noch nicht kennt. Die WHO geht davon aus, dass jeder 10. Mensch auf Erden schon die Erkrankung durchgemacht hat und also im landläufigen Sinne immun ist.
Ja, eben. Die meisten sind ja auch, haben ja, vielleicht keinen Schnupfen und da ist es so. Also wenn Sie Talkshows wie Anne Will oder Maybrit Illner in Corona-Zeiten sehen, was sehen Sie da?
Da sehe ich eine geradezu bedrückenden Alarmierung, also nicht einmal in Frage stellen, wie das mit den Zahlen ist und wie stimmen diese Verlautbarungen überhaupt. Also, und da sind ja auch manche Fachjournalisten dabei, die müssten schon merken, ui, das ist komisch. Die Funktion dieser Sendung besteht darin, die Diskussionsräume einzuengen. Das heißt, wir diskutieren im Moment zwischen Zero-Covid und No-Covid. Also letztlich geht es immer darum, wie viel China müssen wir noch nachholen? Nicht? Das ist sozusagen der Diskussionsspielraum. Nicht aber zum Beispiel die, wie ich finde, entscheidende Frage, bringen Lockdowns überhaupt was? Und noch entscheidender, was ist damals in China passiert? Das Virus ging von Wuhan aus, wie wir uns alle erinnern, und der Provinz Hubei, und der Parteichef Chinas hat die Sache selbst in die Hand genommen und Lockdown verordnet. Das heißt Einschluss-Lockdown, also von höchster Stelle, und hat damit zu einem Mittel getrieben, was es in der ganzen Epidemiologie überhaupt nicht gibt, was in keinem Fall irgendwo vorgesehen ist. Im Gegenteil, davon wird, also von auch nur annähernd ähnlichen Verhaltensweisen wird abgeraten. Also der chinesische Parteichef hat ein Modell in die Welt gesetzt und hat gesagt, das war super erfolgreich. Wir sehen hier jetzt dauernd Bilder aus, wo waren lustige Menschen, die da Bier trinken. Es ist nur komplett unwahrscheinlich, dass von Wuhan die ganze Welt aus angesteckt wurde, aber in China sonst niemand. Also, wie können Sie das erklären?
Der Lockdown.
Nein, aber vor dem Lockdown konnte ja noch die ganze Welt erreicht werden. Aber nicht in China gab es dann sozusagen nochmal ein Picking, einen kleinen Hotspot oder wie man das nennt. Und also dieses Märchen von dem Lockdown und das ab März, Anfang März, wo es bei uns hier losging, die Chinesen sagten, bei uns ist gar nichts mehr, dass die vielleicht nicht getestet haben, nicht mehr getestet haben und dass sonst wo in China ja vielleicht auch noch ein paar Leute infiziert sein müssten, warum im Rest der Welt, aber nicht in China, diese Frage hat man gar nicht mehr gestellt. Und damit hat China sich dieses Modell angeboten, es gibt nur den Lockdown, und zwar den radikalen. Und das Einzige, was wir heute, um dann auf die Medienfrage zurückkommen, diskutieren, wie viel China brauchen wir noch?
Ja, es ist aber eh schon völlig verrückt, dass wir ausgerechnet bei China, also China, das wird, was normalerweise von westlichen Ländern wegen seines totalitären Regimes immer kritisiert wird, und jetzt machen sie das totalitärste überhaupt, nämlich einen Lockdown, und das finden wir super.
Weltweit, und das ist der Witz, also das ist von Putin bis Joe Biden und von Erdogan bis Frau Merkel, und alle hängen an demselben Modell Lockdown, und das Einzige, was diskutiert wird...
Ich glaube, die Russen nicht ganz so, ne?
Die haben das auch gemacht. Der Russe an sich hat sich, glaube ich, nicht so sehr daran gehalten, also was ich gehört habe. Aber im Prinzip gab es auch Ausgangssperren in den großen Städten. Weltweit hat man sich das zu eigen gemacht, und die verschiedensten Kulturen, die verschiedensten Zivilisationen, Politiker, die nun unterschiedlicher kaum sein könnten, haben alle dieses Lockdown-Modell sich angenommen, und wir diskutieren nur noch darüber, wie viel Lockdown muss noch kommen. Aber nicht, kein Mensch fragt mal, und mittlerweile gibt es ja darüber sehr gute Studien, dass die Ergebnisse oder die Produktivität dieser Lockdowns verschwindend sind.
Ja, da gibt es einige Studien, selbst die WHO hat schon vor Lockdowns abgeraten. Kommen wir nochmal zum Titelhelden, Christian Drosten. Der hatte ja 2014 beim MERS davor gewarnt, die PCR-Tests tausendfach, millionenfach bei asymptomatischen Menschen anzuwenden als Diagnostikmittel. Heute verteidigt er genau das. Ja? Und wir sehen ja auch bei Spitzensportlern ganz gut, da sind die Tests heute positiv, morgen negativ, dann wieder positiv. Aber das scheint überhaupt niemanden zu stören. Ja, auch das ist nicht, dass es keine Standards gibt für die Tests, wie viel Zyklen man macht. Ja, es ist ja eigentlich, sagt ja selbst die WHO, dass bei 45 Zyklen, da findet man vielleicht noch irgendein kleines Fragment. Irgendwas
völlig irrelevant.
Ja, genau. Die Menschen sind weder infiziert noch infektiös.
Sie hätten damit,
Aber das wissen ja Drosten und die Politiker. Was, ja. Also ist dieser Test Mittel zum Zweck, oder?
Ja, er wird zur Aufblähung. Man könnte ja ganz früh sagen, ist genau das, was Sie jetzt sagen, diese Amplifikationszyklen, die man denn braucht bei so einem Test, um ein paar Nukleinsäuresequenzen nachzuweisen. Die ab 30 Zyklen ungefähr hat man schon 1 Milliarden Mal ungefähr amplifiziert, vergrößert. Und danach ist es eigentlich uninteressant. Jetzt, mittlerweile übrigens hat die WHO umgeschwenkt und sagt, in Zukunft legen wir da so einen Wert fest. Aber damit kann man natürlich wahnsinnig aufblähen. Also wenn Sie jetzt in Deutschland sind, soweit ich weiß, das ist auch nicht einheitlich, die meisten PCR-Tests noch so bei 37 bis 40. Da ist die Chance, dass sie weißes Rauschen oder irgendwas finden, extrem groß. Man hätte das ganze Ausmaß des Pandemien viel kleiner halten können und sagen, das, was immer da gefunden wird, das ist uninteressant. Das sagt Drosten früh, das ist ihm natürlich heute peinlich, das hat er schon vor Jahren gesagt. Das sagt aber auch jeder Fachmann. PCR-Tests sind nur brauchbar im Zusammenhang mit klinischen Examinationen und die geht weit. Das geht also, dass Melina, haben Sie Fieber, wie fühlen Sie sich, haben Sie Schnupfen, Halsschmerzen, geht dann aber auch schnell zur Lungenlavage weiter, das ist dann schon deutlicher. Und erst in diesem Zusammenhang wäre ein PCR-Test, hätte der Aussagekraft. Und dass man das und alle das, was ich jetzt sage, finden Sie auf den Seiten des RKI. Das wäre notwendig, um die Krankheit zu bestimmen. Und was passiert? Man tut es weltweit nicht. Also von den jetzt hier, wie viel, ich weiß nicht, wie viele Infizierte wir angeblich im Moment haben 80% gar nichts. Und das könnte man schon ablesen an dem quantitativen Wert des PCR-Tests. Man hätte also Hunderttausende Menschen nicht in Quarantäne schicken müssen oder dürfen. Man hätte keine Betriebe schließen müssen und so weiter und so weiter, wenn man sozusagen die Relationen hergestellt hätte. Ich kann verstehen, dass PCR-Tests im Tumult eines Ausbruchs Hinweise geben kann. Aber also ist der ein möglicher Kandidat? Können wir da, ist das gut? Aber eben ab 35 Zyklen ist der Hinweis auch klar. Der Mann, um den müssen wir uns, oder die Frau, um die müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, die sind nicht infektiös. Die haben irgendwie so ein paar Nukleinsäureschnipsel, aber das besagt nichts. Und dass man, das ist ja der Punkt, dass man systematisch aufgebläht hat und apokalyptische Zustände beschworen hat und irgendwie versucht hat herzustellen. Das ist ja das, wo man dann irgendwann mal sagt, also hier stimmt was nicht. Und was nicht stimmt, kann man, glaube ich, sehr gut sagen und beschreiben. Was dahinter steckt, ist spekulativ, also wie man heute so gerne sagt, Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien dürfen nicht sein, weil der Journalismus sich ja auf Verlautbarungsreproduktion reduziert hat. Also Verschwörungstheorien kommen immer dann, sind einfach unvermeidlich, wenn man feststellt, in der Welt ist irgendwas sehr unerklärlich, man muss sich mal fragen, woher das kommt.
Ja, es gibt ja auch Verschwörungen, ne? Das
Ja, es ist furchtbar
gerade die
trivial, ja.
Verschwörung. Jetzt noch mal ganz kurz zur Lockdown-Strategie, die es ja vor Corona nie gab. Erstaunlich ist ja, dass so viele arme Länder da mitmachen. Also auch viele Länder in Afrika, das ja gar nicht so schwer von dieser Corona-Krise betroffen war. Und da fragt man sich schon, warum machen die das? Dort leben ja die viele Menschen von der Hand in den Mund. Das heißt, die haben weder Kurzarbeit noch finanzielle Unterstützung und die Konsequenzen sind viel schlimmer. Warum machen die das mit?
Wenn ich das wüsste, also zum Teil wird man die sehr unter Druck gesetzt haben, zum Teil haben Pardon, haben manche Länder auch sehr hohe finanzielle Zuwendungen bekommen von der Weltbank und dem Weltwährungsfonds.
Das ist
Und
belegt.
das ist belegt. Das ist der Witz, das ist alles öffentlich. Was nicht öffentlich ist, das möchte ich noch gar nicht wissen. Aber Sie können das auf Heller und Pfennig nachlesen. Es gibt dann auch Verträge mit den Ländern. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Mongolei, wo 3 Menschen auf einem Quadratkilometer wohnen. Da ist die Chance einer Infektionsexplosion, eines Hotspots, nicht so richtig doll. Und die haben einen ewigen 2-monatigen Lockdown gemacht, noch bevor der erste Fall im Land aufgetreten ist. Und dafür gab es irgendwie 250 Millionen. Und es ist natürlich völlig klar, genau wie Sie sagen, in afrikanischen Ländern, wo die meisten Menschen von Tagelöhnerei leben, heißt Lockdown die Leute ans Verhungern führen. Das weiß man und das ist klar. Und mittlerweile weiß man auch, dass 1,6 Milliarden Menschen ihre Existenzgrundlagen verloren haben, dass 200 Millionen Menschen an den Hunger rankommen, zu denen, die sowieso schon hungern. Das ist eine Katastrophe. Also unser Bundesentwicklungsminister hat es auch schon gesagt. Wir haben 10 oder 15 afrikanische Staaten, die werden das gar nicht überleben. Die sind jetzt schon vollkommen pleite. Und man weiß ja auch, dass in Afrika die Zahlen vergleichsweise vollkommen niedrig waren. 1,3 Milliarden Afrikaner und vielleicht 50.000 Fälle, das kommt auf 650.000 Tote, das heißt 600 in jedem Land. In einem Erdteil, wo die Leute sonst verhungern. Und darauf mit einem Lockdown zu reagieren, ist irre. Aber das ist das Phänomen, wie kommt die ganze Welt, die unterschiedlichsten Menschen dazu, sich auf diese Technik zu beziehen, die mit Sicherheit zerstörerisch ist.
Was ist Ihr Fazit nach all Ihren Recherchen, die zu diesem Buch geführt haben?
Das ist mein Fazit, ist eine Spekulation darüber. Ich sehe, dass eine Art kontrolliertes Zerrütten gibt. Also ein Runterfahren. Und es ist jetzt ja schon absehbar, wenn die Leute sagen, die angeblichen Wirtschaftsfachleute, wir haben 5% weniger Wirtschaftswachstum oder so, das halte ich für ganz großen Quatsch. Vieles ist durch Schulden, Neuverschuldungen ausgeglichen worden, aber weiß Gott nicht alles. Die Schäden werden immens sein. Und das ist also hier in den westlichen Ländern schon absehbar, in den anderen Ländern auch. Und wir sind seelisch, moralisch, wirtschaftlich, psychologisch so zerrüttet nach einer Weile, also wenn das so weitergeht, dass wir uns jedem dankbar ergeben, der sagt, ich sorge für Abhilfe. Also wie die Leute sich jetzt schon auf diese Impfereien stürzen, wie eine Endlösung, also wie eine die letzte Heilung, das hat schon was völlig Irres und was Krankes. Aber wenn es so weitergeht, alle werden mürbe sein, alle. Und alle werden sich dieser Instanz ergeben, die dann sagt, wir werden euch führen, ihr Schäflein, durch das böse Tal des Jammers.
Ich muss gestehen, mir gefällt das nicht so.
Nein, ich wäre auch, ich sage es immer, ich wäre sehr froh, wenn ich mich irre. Ich kann es auch nicht beweisen. Es ist ein unvorstellbarer Verdacht. Aber wenn man sich vertieft und in alle diese Leute, die da beteiligt sind und ihre Möglichkeiten, und was jetzt passiert, dann kommt man an so einer Spekulation nicht vorbei. Es ist auch letztlich egal, wer dahinter steckt. Aber es geht um diese Global Governance. Und es geht natürlich auch um eine neue Governance im Inneren. Und wir haben ja auch von den Zielen, also was Weltwirtschaftsforum oder Klaus Schwab, was denen so vorschwebt an Zukunft, wir sind auf dem besten Weg der Komplettdigitalisierung, der globalen, der bargeldlosen Zahlens, der digitalen Identität. Und wir sind schon alle, also ich sehe das mit Sorge, viele Leute sind fertig mit den Nerven.
Oh ja.
Und kann das gut verstehen. Ich habe letzte mit einer Krankenschwester gesprochen, die sagt, Überfüllung kann ich jetzt nicht sagen, dass wir an der Leistungskapazität sind. Oder doch, unser Hauptproblem sind im Moment die Selbstmörder, beziehungsweise die gescheiterten Selbstmörder. Die liegen hier dutzendfach rum. Und das müssen furchtbare Geschichten sein, also auch von Verwahrlosungsgeschichten. All das, von dem erfahren wir natürlich nichts.
Vielen Dank, Walter.
Tut mir leid, dass ich nichts Hoffnungsvolleres...
Nein, das war ausgesprochen interessant, wie ich schon Ihr Buch sehr interessant fand. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Melina.
Tja, Leute, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Es ist einerseits ein Kalender der Ereignisse und bringt diese Ereignisse andererseits alle zusammen und ordnet sie ein. Ansonsten blieben vom Jahr 2020 wahrscheinlich in uns nur Fragmente übrig. So viel ist passiert und so viel wurde uns erzählt. In diesem Sinne eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.